Hallo und herzlich willkommen zum China Log China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann, ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin des China Log China Podcast. Heute geht es weiter mit Teil 2 der Folge zu Fußball in China und Markteintritt. Und auch Teil 2 wird wieder unterstützt von Rödel und Partner. Rödel und Partner arbeitet an der Seite von mittelständisch geprägten Weltmarktführern. Dabei ist Rödel und Partner an 111 eigenen Standorten in 50 Ländern unterwegs und hat fast 5000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Zu den Mitarbeitern gehören da Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater oder auch Wirtschaftsprüfer. In China ist Rödel und Partner bereits seit 1995 vertreten und hat Niederlassungen in Guangzhou, Beijing, Taizang, Shanghai oder auch Hongkong. Rödel und Partner begleitet mit seinen nationalen und internationalen Experten in China vorwiegend deutsche und europäische Unternehmen, die in der VR durch Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Einzelprojekte vertreten sind oder sich im chinesischen Markt engagieren wollen. Mein heutiger Gast ist auch wieder in Teil 2 der Folge Sebastian Windig. Sebastian Windig ist Rechtsanwalt bei Rödel und Partner und leitet dort die Niederlassung in Shanghai. Wer mehr zu Sebastian Windig erfahren möchte, kann auch gerne in Teil 1 der Folge reinhören. Da hat er sich selbst und seinen Werdegang nochmal etwas genauer dargestellt. Jetzt geht es aber los mit Teil 2 der Folge zu Fußball in China und Markteintritt mit dem Fokus Markteintritt. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Thema Markteintritt. Sie hatten Borussia Mönchengladbach angesprochen. Das ist ja auch ein Club, dem Sie selbst mit beim Markteintritt in China geholfen haben. Gibt es denn Unterschiede, wie man einem Fußballclub in den Markt hilft oder einem anderen Unternehmen?
Eigentlich nicht. Es gibt in China Bereiche, die sind für ausländische Investoren nicht erlaubt. Das werden weniger, aber die bestehen noch. Ansonsten ist ein deutscher Fußballverein genauso ein Investor oder jemand, der in den Markt hinein möchte, wie ein deutscher Maschinenbauer. Es gibt im Bereich, was man dann in China machen möchte, da gibt es dann halt Besonderheiten und gegebenenfalls auch Beschränkungen. Also sobald etwas in den Bereich Bildung geht, das heißt Ausbildung, Unterricht und so weiter, gibt es nach wie vor Beschränkungen für ausländische in China. Daher muss man gucken, wie man diese Jugendförderprogramme und sonstigen Ausbildungsansätze richtig aufsetzt. Aber was die Gründung einer Niederlassung, die jetzt zum Beispiel Gladbach oder Eintracht Frankfurt in China haben, ist der Prozess genauso wie bei jedem anderen Unternehmen.
Okay, was macht denn Gladbach konkret im chinesischen Markt? Also welches Markteintrittsmodell haben die gewählt?
Also ganz interessant, die Mönchengladbach versucht, seine Philosophie in den chinesischen Markt zu bringen im Bereich der Jugendausbildung, Jugendförderung. Wir haben eine Kooperation mit einem chinesischen Erstliga-Verein in der Jiangsu-Provinz, bauen dort das Jugendprogramm auf, bilden Trainer aus, haben dort auch Trainer das ganze Jahr über oder Vertreter, die uns das ganze Jahr über sind. Und machen halt genau das, was halt die Chinesen nötigen, bringen dort das notwendige Know-how her, um eine vernünftige Nachwuchsförderung aufzubauen. Natürlich spielt auch eine Rolle das eigene Marketing, die Popularität und auch die Bekanntheit im chinesischen Markt zu fördern. Das spielen halt gerade soziale Medien eine ganz große Rolle in China, worüber man sich halt noch anders darstellt oder darstellen kann, als es jetzt in Deutschland üblich ist.
Okay, das heißt, das wird dann wahrscheinlich auch sehr positiv wahrgenommen, wenn man als Club dann tatsächlich auch China vor Ort unterstützt.
Ja, auf jeden Fall. Also Mönchengladbach war auch im Sommer zu einer Reise in China nach dem Abschluss der Bundesliga-Saison in Guangzhou und Shanghai. Und ich war auch dabei an einem Fanabend im Deutschen Center in Shanghai. Und das war schon eine tolle Stimmung. Da waren jetzt nicht nur deutsche Fans dort, sondern auch sehr sehr viele chinesische Fans, die nicht anders wie deutsche Fans sich gefreut haben, mit dem Trikot rumgelaufen sind, Unterschriften gesammelt haben. Also super Stimmung.
Ich glaube, das ist auch was man in Deutschland immer unterschätzt, dass es wirklich viele chinesische Fans einfach auch gibt von deutschen Clubs. Also ich erinnere mich gut, ich hatte einen Studienkollegen, der, glaube ich, morgens immer so um 5 aufgewacht ist, um sich dann die Spiele in Deutschland anzuschauen.
Ja, also ich sag mal so, unter Studenten ist das natürlich schon aus dem Grund populär, weil viele Studenten in Deutschland studiert haben. Mittlerweile, ich weiß nicht, wir haben in Deutschland irgendwas über 30.000 chinesische Studenten pro Jahr. Also da gibt es natürlich, und Bayern München oder Dortmund, das sind halt Vereine, die sind ganz einfach bekannt. Ich kann mich erinnern, als ich noch in Guangzhou gearbeitet habe, das müsste in 2014 gewesen sein, Champions League-Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Was meinen Sie, was da los war? Und auch da, da waren wir auch so ein Fan-Event oder Public Viewing. Das waren jetzt auch nicht nur Deutsche, die in Guangzhou gewohnt haben, sondern wahnsinnig viele chinesische Fans, die da doch zum Teil sehr emotional auch sich das Ganze angeschaut haben. Also da gibt es sehr, sehr viele, und man muss immer im Hinterkopf behalten, China ist ein sehr großes Land mit 1,3, 1,4 Milliarden Menschen. Da gibt es schon den einen oder anderen, der sich dann auch für die Bundesliga und speziell für einen Verein interessiert.
Wie läuft es dann ab, wenn man als deutscher Fußballclub nach China möchte und dort den Markteintritt sucht? Also, und vor allem, wie lange dauert sowas auch? Also wie lange muss man sich darauf vorbereiten?
Ja, die Vorbereitung ist immer wichtig. Also in den Markt nach China reinzugehen, bedeutet natürlich, man sollte halt einen Business Case haben. Einfach nach China zu gehen und mal zu gucken, was passiert, das kann sich ein Verein wie Bayern München oder Dortmund leisten. Aber wenn man konkret etwas mit China tun möchte, dann ist es halt wichtig, dass man, bevor man in den Markt geht, halt auch die entsprechenden Kontakte hat und die entsprechenden Möglichkeiten hat. Das heißt zum Beispiel die Kooperation mit einem Erstligaverein oder die Kooperation mit einer Lokalregierung, die halt in die Fußballausbildung, Förderung investieren möchte. Das sind, glaube ich, Voraussetzungen, die man haben muss, um erfolgreich auch in den chinesischen Markt reinzukommen. Das ist aber, glaube ich, bei jedem anderen Unternehmen ähnlich. Fußball ist in dem Bereich, ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, jeder Bundesliga-Verein, der hier in China tätig werden möchte. Und da bedarf es einer Vorbereitung, gibt es tatsächlich Potenzial. Und dann die reine Gesellschaftsgründung, das ist dann halt ein technisch-rechtlicher Ablauf, wo man mit 5-6 Monaten rechnen muss, bis halt die Gesellschaft steht und man tatsächlich auch was machen kann. Das ist halt die Besonderheit an meinem Job und auch an China. Es gibt immer Dinge, wo man denkt, oh je, was ist denn jetzt passiert? Und da muss man sich ein bisschen darauf einstellen, dass halt China immer noch ein sich entwickelnder Markt ist und man sich nicht auf alles verlassen kann.
Okay, was sind denn so die typischen Fallstricke bei einem Markteintritt? Also gibt es da so ein paar Punkte, wo Sie sagen, da wird ganz viel falsch gemacht und darauf sollte man achten?
Nehmen wir das Beispiel Fußball. Was wir gesehen haben mit anderen, zum Teil Bundesliga-Vereinen, das waren jetzt keine Fallstricke, aber da gibt es halt lokale Regierungen, lokale Fußballvereine, die Interesse haben an der Zusammenarbeit, die hohe Versprechungen machen und man investiert dann sehr viel Zeit, Ressourcen da rein, um dann halt irgendwann mal festzustellen, oh, das lässt sich eigentlich gar nicht umsetzen. Und das ist halt der erste Schritt, wenn man da konkrete Möglichkeiten der Zusammenarbeit hat, sich anzuschauen, ist das denn überhaupt umsetzbar und sind das nicht Äpfel, die am Baum hängen, die einfach viel zu hoch hängen und man dort gar nicht so richtig rankommt oder der Aufwand einfach zu hoch ist. Also das ist in jedem Geschäftsidee in China, muss halt hinterfragt werden, ist das realisierbar aus rechtlicher, aus steuerlicher Sicht, Themen wie Aufenthaltsrecht, kann man einfach so Trainer nach China entsenden, die dann dort tätig werden für einen im Jugendbereich. Das muss man alles im Vorfeld abklären, wie da die rechtlichen gesetzten Rahmenbedingungen sind. Und da kommen wir dann natürlich ins Spiel. Da können wir den Verein helfen und halt sagen, was ist machbar und was ist nicht machbar. Also man sollte nicht mit zu hohen Erwartungen in den chinesischen Markt hineingehen.
Und man braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Leidenschaft dafür, wie das in jedem, bei jedem Unternehmen eigentlich ist. Also man braucht jemanden, der wirklich dahinter steht und das auch vorantreiben möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also Mönchengladbach hat das sehr geschickt gemacht. Die haben mit dem lokalen General Manager einen Deutschen gefunden, der in China tätig war, der den chinesischen Markt kennt, der auch Chinesisch spricht. Und das bringt natürlich viele Vorteile. Ganz einfach, wenn dort ein deutscher Vertreter eines Fußballvereins ist, der auf die Fans zugehen kann, auf die Chinesischen und mit denen auch Chinesisch reden kann, deren Kultur versteht, dann ist das halt ein absoluter Vorsprung.
Absolut, ja. Gibt es dann für Fußballclubs Standortvorteile? Also gibt es eine höhere Dichte beispielsweise in Shanghai oder dann in Guangzhou? Oder wo sollte man da hingehen und was muss man da auch abwägen? Also ist es vielleicht für einen Fußballclub, der momentan noch nicht drüben ist, auch ganz gut, mal irgendwo hinzugehen, wo vielleicht noch nicht so viele andere sind?
Da würde ich sagen, das spielt jetzt nicht so die große Rolle. Wie gesagt, es hängt vom Business Case ab. Also wenn man jetzt ein Angebot zu einer Kooperation in irgendeiner abgelegenen Provinz hat, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass man unbedingt dorthin gehen muss, weil, wie gesagt, wenn sich das Projekt nicht verwickelt, dann ist man vielleicht an einem Standort, der zwar für dieses Projekt ganz, ganz hilfreich war, aber einen vielleicht daran hindert, andere interessante Projekte wahrzunehmen. Ich denke, die Standorte Shanghai oder Peking spielen da eine deutlich größere Rolle. Einfach von der Infrastruktur, vielleicht von der Fankultur, ist alles ein bisschen westlicher ausgestaltet schon. Die Leute interessieren sich hier halt mehr für Fußball und für westlichen Fußball. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und dann natürlich auch der Zugang zu den Institutionen der chinesischen Ball Association oder Ministerien und sonstigen Dingen, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle.
Okay, dann würde ich mal zusammenfassen, man braucht einfach eine gehörige Portion Realismus und am besten auch noch Unterstützung von außen, damit man diese ganzen Punkte auf dem Schirm halten kann.
Ja. Absolut, das sehe ich auch so. Also Realismus ist absolut notwendig, weil viele Dinge, die jetzt mit der Förderung oder mit diesen sehr ambitionierten Plänen zusammenhängen, die führen dann halt auch dazu, dass halt sich einige lokale Regierungen oder Fußballvereine sehr weit aus dem Fenster hängen und Dinge versprechen, die später nicht eingehalten werden können und dann ausländische Vereine oder Investoren einfach auf das falsche Pferd setzen oder sich von bestimmten Dingen blenden lassen. Also da muss man tatsächlich schauen, was geht und was geht nicht.
Okay, super. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wie sieht es denn aus in China und Fußball? Stecken die gerade mitten in den Spielen? Also ist die chinesische Bundesliga gerade mittendrin? Und wer steht da an der Spitze? Ich vermute Guangzhou Evergrande, aber...
Jetzt haben sie mich erwischt. Also die Liga läuft. Ich kann jetzt nicht sagen, wer an der Spitze steht. Seit ich aus Guangzhou weggegangen bin, habe ich so ein bisschen den Guangzhou Evergrande aus den Augen verloren. Ich glaube, diese Liga... diese Saison nicht ganz so gut. Ich gehe am Sonntag mit meinem Sohn zum Shanghai Shenhua zu einem Spiel. Die sind jetzt aber auch nicht so besonders toll gerade. Da muss ich jetzt, sehen Sie mir nach, da muss ich passen. Ich bin dann auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Deutscher ist bei mir die Bundesliga dann doch noch ein bisschen, beliebter oder da schaue ich dann doch mehr drauf, dass ich am Samstagabend mit anderen Deutschen, was halt auch sehr interessant ist, die zu den unterschiedlichsten Vereinen angehören, man sich dann zusammen die Bundesliga-Konferenz anschaut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat bei mir noch eine etwas höhere Priorität.
Okay, also wenn man Deutscher nun nicht aktiv dazu bekommt, wirklich groß Fan eines Clubs oder der chinesischen Bundesliga zu werden, dann würde ich mal einschätzen, dass es da dann noch was zu tun gibt. Vielen Dank, Herr Windig, dass Sie im Podcast-Interview mitgemacht haben.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir Spaß gemacht.
Das war Teil 2 der Folge Fußball in China und Markteintritt. Wer mehr über Rödl und Partner erfahren möchte, den Partner der heutigen Folge, kann gerne in den Shownotes nachschauen. Dort findet ihr auch einen Link zu Rödl und Partner. Für alles Weitere gilt natürlich, Kontaktdaten zu mir findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und da wir ein neues Format ausprobiert haben, also wie gesagt, kürzere Folgen aufgeteilt nach Schwerpunkten, gebt mir da gerne Feedback dazu. Da bin ich gespannt, was ihr davon haltet oder ob ihr lieber wieder zum alten Format zurück möchtet. Also deutlich längere Folgen und dafür nicht ganz so häufig. Ich freue mich auf die nächste Folge und verbleibe bis dahin mit einem freundlichen Bye-bye und Zaijian.